Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte Sie herzlich willkommen heißen und grüße Sie mit dem Wochenspruch aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mein Name ist Bernhard Vogel, ich wohne im benachbarten Dornstetten und ich bin im ehrenamtlichen Predikantendienst tätig. Grüßen darf ich Sie auch von meiner Dornstetter Kirchengemeinde. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern darf und ich wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag. Die neue Geburt, das ist das Thema des ersten Sonntags nach Ostern, den wir heute feiern. Und er trägt den schönen lateinischen Namen Quasi Modo Geniti. Und er bedeutet, wie die neugeborenen Kinder, nach dem 1. Petrusbrief 2, Vers 2. Man nennt diesen Sonntag auch den Waisensonntag. Denn eine Woche nach Ostern zogen in früheren Zeiten die an Ostern getauften Christen in weißen Kleidern in die Kirche ein. Weiß, zum Zeichen, unser Leben ist neu geworden. Es hat auf geistliche Weise neu begonnen. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit. Als Eingangslied singen wir vom Lied Nummer 100 alle 5 Strophen. Ich möchte Sie bitten, wer kann sich zu erheben? Du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Augen von den Tränen und meinen Fuß vom Gleiten. So lobt der Beter des 116. Psalm unseren Herrn. Gemeinsam beten wir diesen Psalm im Wechsel von ganzen Versen. Er steht unter Nummer 746 in Ihrem Gesangbuch. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen, vor allem seinem Volk. Mit unseren Worten beten wir weiter. Herr Jesus Christus, du auferstandener, lebendiger Herr über diese Welt und über unser Leben. Es ist ein solches Vorrecht, in dieser neuen Realität zu leben, zu wissen, dass du die Fäden in der Hand hast, dass deine guten Gedanken über unserem Leben stehen. Und wie oft, Herr, verlieren wir es aus dem Blick, denn greifen die Sorgen und Ängste des Alltags nach uns. Herr Jesus, rede du heute Morgen zu uns. Nimm uns hinein in deine Wirklichkeit. Lass die Osterhoffnung in uns strahlen. Danke, dass du da bist, dass wir dir wichtig sind und du ein offenes Ohr hast für alles, was uns freut und beschäftigt. Wir wollen es dir in der Stille sagen. Herr, du hörst unser Gebet. Wir danken dir dafür. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir hören auf die Schriftlesung.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht in Johannes 20, Vers 19 bis 29. Nach seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung begegnet Jesus den Jüngern. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sprachen die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber spricht zu ihnen: Wenn ich nicht in seine Hände, die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Hand lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus, als die Tür verschlossen waren, und trat mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Vom Lied 115, Jesus lebt, mit ihm auch ich, singen wir die Verse 1, 5 und 6.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Unser heutiger Predigttext steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Paulus schreibt an die Gemeinden in Kleinasien: Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wurden in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass ihr offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Gottes Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie Hoffnung? Hoffnung auf irgendetwas oder auf irgendeine Weise? Hoffnungen können ja so unterschiedlich sein, je nach Lebenslage. So hoffen manche auf eine steile Karriere, andere, dass ihre Liebesbeziehungen eine dauerhafte Ehe wird. Wieder andere hoffen auf eine bessere Welt. Manche auf eine lang ersehnte Heilung ihrer Krankheit. Im Alltag stehen die kleinen Hoffnungen im Vordergrund, dass gutes Wetter wird, dass das Auto noch einmal durch den TÜV kommt oder die Preise nicht allzu schnell steigen. Manche hoffen auf Glück im Lotteriespiel, andere auf einen Auswärtssieg der heimischen Fußballmannschaft. Und wenn eine Frau schwanger ist und ein Kind erwartet, sagt man, sie ist guter Hoffnung. Ja, und es gehört bis zum Schönsten, wenn Eltern erleben, wie aus dieser Hoffnung Realität wird. Doch wir erleben auch, wie sich Hoffnungen nicht erfüllen. Die Karriere bekommt einen Knick. Der Arbeitsplatz ist verloren. Oder die Gesundheit nicht mehr zu erwarten. Und manche Hoffnungen erweisen sich als Luftschlösser und haben keine Verankerung in der Realität. Wer krank ist und eine schlechte Prognose hat, dem schwindet die Hoffnung und damit die Zukunft. Wer nichts mehr zu hoffen hat, der fällt leicht in Resignation. Unser heutiger Predigttext erzählt von einer großen Hoffnung, die weit über das übliche Maß hinausgeht. Wenn wir Petrus von der lebendigen Hoffnung reden hören, ja, da können wir nur staunen über so viel Kühnheit. Er redet ja nicht davon, dass Menschen wieder neue Kraft nach der Resignation bekommen. Er redet nicht davon, dass Menschen auf Gesundheit nach einer langen Krankheit hoffen dürfen. Nein, Petrus überspringt das Hier und Jetzt, nimmt uns mit in eine andere, eine neue Zeit, eine Zeit mit Gott und bei Gott, eine Zeit, die nach unserem Tod kommt. Er spricht von dem Erbe, das die antreten werden, die Jesus vertrauen. Dies ist seine große Hoffnung. Und diese Hoffnung sprengt alle menschlichen Vorstellungen. Nach unserem menschlichen Horizont verläuft unser Leben zwischen Geburt und Tod. Das Leben ist von Anfang an befristet. Es steht von Anfang an unter der Drohung des Todes, des Endes. Und wenn wir auf unsere Möglichkeiten sehen, dann müssen wir ganz nüchtern feststellen, es kann nur noch zu Ende gehen, früher oder später. Das Leben ist ja nur ein Leben von Aufschub zu Aufschub. Jedes Jahr ein Jahr näher am Tod. Der Todeshorizont ist die Grenze, die niemand aus eigener Kraft überwinden kann. Und jetzt kommt Petrus und reißt den Horizont unserer Begrenztheit auf. Er schreibt, ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und wer in dieser Hoffnung lebt, für den endet das Leben nicht mit dem Tod. Wer in dieser Hoffnung lebt, für den steht nur die halbe Wahrheit auf unseren Grabsteinen. Es ist viel zu wenig, dass hier nur zwei Jahreszahlen getrennt durch einen Bindestrich stehen. In der Wirklichkeit, die von Gott her gilt, ist unser Todesdatum nicht das Ende unserer Existenz. In der Auferstehung, zu der wir berufen sind, treten wir ein Erbe an, ein unvergängliches, schönes Erbe. Vielleicht müsste einmal jemand auf dem Grabstein eines Angehörigen das Todesdatum in Klammern setzen. Die Fragen wären groß. Weiß die Familie nicht, wann sie gestorben ist? Was soll das? Und die Antwort könnte doch lauten, ja, wir wissen, wann sie gestorben ist, aber wir wissen, sie ist jetzt bei Jesus. Ihr Tod war zugleich ein neuer Anfang. Sie hat ihr Erbe angetreten. Deshalb ist das Todesdatum nicht mehr alles entscheidend. Und deshalb haben wir es in Klammern gesetzt. Ein Stundenbruder hat neulich eine Begebenheit erzählt, wie ein gläubiger Vater zu seiner Familie sagt, wenn ihr zu meiner Beerdigung kommt, dann bin ich nicht mehr da. Ich bin bei Jesus. Ich trete mein Erbe an. Aber, liebe Gemeinde, wenn Petrus von der Freude, sogar unaussprechlichen Freude spricht, ist das nicht ein wenig übertrieben? Woher wissen wir, wie es einmal werden wird? Können wir etwas Verbindliches sagen? Auf was genau sollen wir uns freuen? Wie sieht denn das aus, dieses Erbe? Die Bibel redet von der Seelenseligkeit, einer goldenen Stadt von Herrlichkeit und Glanz. Sie redet davon, dass es in Gottes neuer Welt keine Tränen, kein Geschrei, keinen Tod mehr geben wird. Schöne Bilder. Bilder, die uns Hoffnung machen. Doch gibt es auch Menschen, die haben Probleme, sich auf dieses große Erbe zu freuen, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es wirklich schön wird im Himmel. Und damit Sie sich, liebe Gemeinde, den Himmel etwas besser vorstellen können, habe ich etwas mitgebracht. Jetzt werden Sie fragen, was hat diese Blume mit unserer Hoffnung auf den Himmel zu tun? Schauen Sie sich die Schönheit dieser Blume an. Einfach faszinierend, wie Gott, unser Schöpfer, sie gestaltet hat. Und schon diese kleine Blume zeigt, dass Gott ein Liebhaber der Farben und Formen ist, ein Liebhaber der Vielfalt und Schönheit. Und vielleicht sind Sie, liebe Gemeinde, auch schon einmal durch die Natur gewandert und haben darin die Spuren Gottes entdeckt. Was muss das für ein Gott sein, der so viel Liebe zu den kleinen Dingen hat, der sich um Sperlinge kümmert und der gleichzeitig in seiner Liebe unsere Welt trägt und erhält und wie geschmackvoll hat Gott alles eingerichtet, Flüsse, Berge, Seen, harmonisch, ja faszinierend hat er die Welt gestaltet. Jede Pflanze, jedes Tier trägt eine Spur Gottes in sich. Und wenn Gott diese Erde so schön gestaltet hat, um wie viel schöner wird es im Himmel sein? Wie er sich schon so viel einfallen ließ für seine Schöpfung, um wie viel schöner wird es wohl bei ihm sein? Im Himmel wird es nicht kalt und steril, es wird nicht langweilig und eintönig, sondern wunderschön. Paul Gerhardt hat es im Lied »Geh aus mein Herz und suche Freude« so formuliert. Ach, denke ich, bist du hier so schön und lässt du es uns so lieblich gehen auf dieser armen Erden. Was will doch wohl nach dieser Welt dort in dem reichen Himmelszelt und güldenen Schlosse werden. Liebe Gemeinde, ich möchte Sie einladen, wenn Sie sich den Himmel nicht vorstellen können, schauen Sie die Blumen an. Gehen Sie hinaus in die Natur. Beobachten Sie. Staunen Sie über die Spuren Gottes, die dort zu finden sind. Der Gott, der die Welt so wunderbar gemacht hat, lädt uns zu sich ein. Und das ist das Erbe, das auf uns wartet. Immer wieder steht aber die Frage im Raum, gilt dieses Erbe allen Menschen? Ist der Himmel jedem und jeder versprochen? Petrus sagt, dass dieses Erbe denjenigen zusteht, die wiedergeboren sind. Die Wiedergeburt kann sich ein Mensch so wenig verdienen oder erarbeiten wie seine Geburt. Sie ist ein Geschenk. Und wir erfahren sie, wenn wir uns dem Heiligen Geist öffnen, wenn wir uns Gott anvertrauen und auf seine Gnade bauen. Gott schafft Neues, wo wir uns in seine Hände fallen lassen. Und wer Jesus vertraut, wer sich seine Gnade und Zuwendung schenken lässt, ihn lieben und zu ihm gehören will, der ist neu geboren. Ihm ist das Erbe versprochen. Wir wissen aber, liebe Gemeinde, dass das Leben auch dort, wo Menschen auf dieses Erbe hoffen, nicht frei ist von Not, Leiden und Zweifel. Und manchmal verblasst die Hoffnung. Ja, und wir sehen nur noch die Schwierigkeiten und die Resignation. Aber, und das ist wichtig und entscheidend, wer wiedergeboren ist, dessen Leben ist nicht ein stetiges Wenigerwerden oder Abnehmen. Wer wiedergeboren ist, dessen Leben vergeht nicht einfach wie ein Licht, das langsam ausgeht. Über allem Leiden, über allen Zweifeln, über aller Verzagtheit steht: Du bist zum Erben berufen. Lassen Sie mich es in einem Bild sagen. Es ist wie bei einem Tunnel und einer Höhle. Eine Höhle und ein Tunnel unterscheiden sich dadurch, dass das Tunnel immer einen Eingang und einen Ausgang hat. Die Höhle dagegen oft nur einen Eingang. Und wenn man weitergeht, geht man immer tiefer in den Berg hinein, ohne auf der anderen Seite herauszukommen. Tunnel und Höhle haben auch vieles gemeinsam. Es gibt sehr viele dunkle Tunnels und Höhlen, die manchem Angst machen. Und in manchen kann man sogar die Orientierung verlieren. Wir Menschen empfinden schwere Zeiten und auch den Tod oft wie ein Gang durch ein dunkles Tunnel oder eine finstere Höhle. Die Sonne, die Freude schwindet aus dem Leben, die Orientierung fällt schwer und die Hoffnung sinkt. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, wenn ich als Christ in Leiden komme und schwere Zeiten hineinkomme, dann darf ich wissen, es ist wie ein Gang durch einen Tunnel und nicht wie hineingehen in eine tiefe Höhle. Es mag Zeiten geben, da ist auch für Christen alles nur dunkel. Noch in der Dunkelheit wissen sie, wenn ich jeden Tag nur einen Schritt weitergehe, dann gehe ich dem Licht entgegen. Wer keine Hoffnung hat, muss dagegen befürchten, dass jeder Schritt weiter nur ein weiterer Schritt in die Höhle ist, aus der es kein Zurück gibt. Und oft genug erleben Christen auch, dass Christus ihnen ihren dunklen Stunden begegnet. Aber manchmal hilft auch nur das Wissen, meine Dunkelheit wird nicht für immer bleiben. Doch das geht nicht einfach nach dem beliebten Spruch: Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Liebe Gemeinde, was nützt das beste Licht in einer Höhle, aus der es keinen Ausweg gibt? Unsere Hoffnung als Christen beruht nicht auf einem Lichtlein, das irgendwo herkommt, sondern sie lebt in Jesus Christus, der auf uns wartet, der mit uns gehen will. Sie lebt von dem, der gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat die Kraft und die Macht, auch aus den dunkelsten Stunden wieder ins Licht zu führen. Und darum, liebe Gemeinde, weil dieses große Erbe auf uns wartet, sind wir gute Hoffnung. Alles wird gut. Der Tod wird uns nicht festhalten können. Wir gehen dem Leben entgegen. Alles wird gut. Wenn alle Hände uns loslassen müssen, Gottes Hand wird halten. Alles wird gut. Wir gehen der Seelenseligkeit entgegen. Alles wird gut. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen. Lieber Gott, gib uns den Heiligen Geist, der das gehörte Wort in unser Herzen schreibe, sodass wir es annehmen und glauben und uns seiner in Ewigkeit freuen und trösten. Mach uns zu rechtschaffenen Tätern deines Wortes, dass wir uns nicht selbst betrügen, sondern das Ziel des Glaubens erreichen, der Seelenseligkeit. Amen. Er ist erstanden, Halleluja. Freut euch und singet Halleluja. Vom Lied Nummer 116 singen wir alle 5 Strophen.
Thank you.
Ich bitte die Gemeinde, sich zu erheben. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du lebst und mit dir auch wir. Danke für diese große Hoffnung über unserem Leben. Hilf uns, dass sie auch in unserem Alltag immer wieder durchbricht und durchscheint. Dass die dunklen Wolken von Zweifel, Pessimismus und Niedergeschlagenheit nicht die Oberhand gewinnen. Mach uns zu Menschen, die von Ostern her leben. Erfülle uns mit deinem guten, heiligen Geist, weil du versprochen hast, uns nicht alleine zurückzulassen. Herr Jesus Christus, wir beten für die Kranken in unserem Umfeld und unserer Gemeinde, für die Angeschlagenen, den Zweifelnden, die Trauernden. Sei du ihnen nahe. Lass sie erfahren, dass du lebst und um sie weißt. Stärke und tröste sie. Herr Jesus Christus, wir denken an die Menschen, die voller Sorgen und ohne Hoffnung sind, für sich selbst, für die Familie, ihre Ehe, für ihre Kinder, für ihre Situation am Arbeitsplatz. Du hast unendliche Möglichkeiten. Du kannst Herzen und Situationen verändern, auch dann, wenn wir keine Möglichkeit mehr sehen. Herr Jesus Christus, wir denken an diese Welt. Wir denken an all die Nachrichten, die uns erreichen und uns unruhig und voller Sorgen und ratlos zurücklassen. Strahle du hinein in die Kriegs- und Krisensituationen mit deinem Osterlicht, deiner Osterfreude, deiner Osterbotschaft und lass viele Osterzeugen bis in die dunkelsten Ecken dieser Erde diese gute Botschaft bezeugen. Und auch an uns, an jeweils unserem Ort. Und danke, Herr, dass du uns selbst gelehrt hast, wie wir für uns und für diese Welt beten können. Vater unser im Himmel, bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Sonne geht auf, Christ ist erstanden, die Nacht ist vorbei, Christ ist erstanden. Vom Lied Nummer 550 singen wir die Strophen 1 und 4.
Die Abkündigungen folgen. Ich darf Danke sagen für das Opfer vom vergangenen Sonntag über 168 Euro. Das Opfer heute ist für die eigene Gemeinde, für die Aufgaben hier. Morgen Abend um 19 Uhr dürfen sich die künftigen Konfirmande und Konfirmandinnen anmelden im Gemeindehaus unter. Was dazu mitzubringen ist, gibt es auch Handzettel, die am Ausgang jeweils zu finden sind. Bitte mitnehmen. Ja, ganz im Zeichen der Konfirmation geht es weiter. Am Freitag ist dann die Hauptprobe für die Konfirmande um 15 Uhr, wie bekannt, denke ich. Am Samstag wird dann das Abendmahl sein. Das wird Pfarrer Steinhilber dann mit den Konfirmanden zusammen auch halten. Der Konfirmandengottesdienst am Sonntag ist um 9.30 Uhr mit Pfarrer Steinhilber. Und da wird der Posaunenchor mitwirken, eine Band wird da sein und die Mentorinnen und Mentoren dann auch. Deborah Kohler wird die Leitung haben. Wir freuen uns drauf. Ihr hoffentlich auch. Ja, Konfirmation, und ich möchte einfach noch kurz die Namen vorlesen, die Konfirmation haben. Ich möchte bitte die Gemeinde, sich zu erheben. Ja, die Konfirmande sind Justin Lehmann, Linda Müller, Jule Aurelie Schmidt, Katrin Schultheiß, Emilie Vogel, Luis Zehringer. Ich möchte beten. Herr Jesus, du kennst und siehst unsere Konfirmande. Bitte, sei du und bleib du Teil ihres Lebens, dass sie das mitnehmen, was sie gehört haben. Dass sie in guten und fröhlichen Zeiten dir Danke sagen können und dich auch loben, wenn es ihnen gut geht. Dass sie in schwierigen Zeiten wissen, dass sie mit dir reden dürfen, dich um Hilfe, Wegweisung und Kraft bitten können. Herr, segne und begleite du unsere Konfirmanden auf ihrem Weg ins Leben. Danke dir dafür. Amen. Nicht zu vergessen, der Kirchkaffee findet nachher noch statt. Herzliche Einladung. Es kostet nichts. Es verpflichtet zunächst mal, dass man einfach da sei und miteinander schwätze. Wir singen ohne Orgelvorspiel von Lied 157, Lass mich dein sein und bleiben. Darf ich da wieder Platz nehmen dazu? Danke.
Die Gemeinde sich zu heben. Empfange den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.